SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Schneider. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und das sind Sie schon seit mehr als 20 Jahren. Wir sprechen heute über das Thema Rente. Wann haben Sie zuletzt in Ihren Rentenbescheid geguckt?
Regelmäßig, wenn er kommt. Also wann ist denn der letzte gekommen? Vor 2 Monaten oder sowas. Ich habe ja auch noch eine Zusatzversorgung. Auch da kriege ich regelmäßig Bescheide. Die gucke ich mir sehr genau an. Ja.
Wie haben Sie reagiert, als Sie auf den Rentenbescheid geguckt haben?
Mich hat es ja nicht überrascht, was da drin ist. Dazu bin ich zu sehr politisch, auch mit dem Thema verwandt einfach, um zu wissen, ohne Zusatzversorgung, die wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeschlossen haben, wäre schwierig für mich, auch für mich, obwohl ich reichlich Beitragsjahre habe.
Darf ich so indiskret fragen, was stand denn konkret drin im Rentenbescheid?
Das weiß ich nicht mehr, wirklich nicht.
Wenn Sie sich so intensiv damit beschäftigen, soll
ich
Ihnen
gut,
das abnehmen?
Ja gut, ich gucke immer nach, was hast du etwa im Alter, aber mit der Zusatzversorgung. Und dann rechne ich immer so, ich sage, wenn man in Rente geht, sollte man alle Anschaffungen getätigt haben. Die Kinder sollten aus dem Haus sein, in Anführungsstrichen. Sprich, die sollten selber klarkommen. Und wenn man das mal so in Abzug dann nimmt, dann müsste man eigentlich damit hinkommen. Sollte man damit hinkommen, darum geht es ja, dann hat man das, was man Lebensstandardsicherung nennt.
Und das wäre was für eine Summe bei Ihnen?
Bei mir käme ich mit Zusatzversorgungskasse und allem auf rund über 3.000 sind das im Monat.
Zusatzvorsorge haben Sie jetzt mehrfach benannt. Was machen Sie da?
Der Arbeitgeber macht. Den Hauptbeitrag zahlt der Arbeitgeber für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, die wir haben. Ist praktisch auch im Umlageverfahren wie eine Rentenversicherung und kommt da nochmal oben drauf.
Jetzt wurden die ersten Rentenbescheide mit Grundrentenzuschlag verschickt. Arbeitsminister Hubertus Heil lobte das als Anerkennung von Lebensleistung. Wie bewerten Sie denn die Grundrente?
Ach, ich glaube, das ist halt die Anerkennung von Lebensleistung. Der Begriff, der ist allerdings schon so schräg, mit dem komme ich nicht klar. Also die Leistung eines Lebens kann sich doch nicht daran bemessen, wie viele Jahre ich sozialversicherungspflichtig tätig war. Wir haben Menschen mit einer riesigen Lebensleistung, die zum Beispiel selbstständig waren, die haben nie eingezahlt, die müssen aber arbeiten. Die können zum Teil überhaupt nicht aufhören zu arbeiten, weil sie gar keine Alterssicherung haben. Wir haben insbesondere Frauen, die wirklich die ganze Care-Arbeit in der Vergangenheit gemacht haben, sich um Kinder, Familie, Pflegebedürftige gekümmert. Das ist Leistung. Ich finde den Begriff schon sehr verunglückt an dem, was wir tatsächlich ein Problem haben in der Rente, dass nämlich immer weniger Menschen mit ihrer Rente hinkommen, ändert diese Grundrente wenig.
Wenn wir noch kurz bei der Grundrente bleiben, 1,3 Millionen Menschen sollen davon profitieren. Sie haben die Frauen gerade angesprochen, vor allem Frauen sollen profitieren, denn Frauen sind insbesondere von der Altersarmut betroffen. Ist das denn ein Weg aus der Altersarmut?
Nein, weil die Hürden dazu zu hoch sind. Wenn man sich anschaut, man muss ja 33 oder 36 Versicherungsjahre mitbringen. Wir haben ja genau das andere Problem, dass jetzt ins Rentenalter Menschen reinkommen, die waren langzeitarbeitslos, die waren mehrfach arbeitslos, also immer mal wieder einen Job, dann wieder was suchen. Die kommen nicht auf diese 33 Jahre und für diese müssen wir dringend was tun. Und da geht natürlich diese Grundrente völlig ins Leere. Das ist nicht die Gruppe, für die man Rentenpolitik machen wollte.
Die Rente, mal wieder Wahlkampfthema, sind doch die Rentner mit mehr als 21 Millionen Menschen in Deutschland eine der größten Wählergruppen. Ulrich Schneider, als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands beschäftigen Sie sich natürlich mit dem Thema Rente. In den verschiedensten Wahlprogrammen von AfD bis zu Linken sollen Beamte, Manager, Politiker in die gesetzliche Rente einzahlen. Ist das für den Paritätischen eine neue Forderung?
Ja, neu ist das absolut nicht. Es geht darum, dass wir wirklich dieses Mehrklassensystem mal beenden. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also die gesetzliche Rentenversicherung ist der Kern der Alterssicherung in Deutschland. Und es wird Zeit, dass wir die 1,8 Millionen Beamten dort auch reinholen, dass wir auch alle politischen Mandatsträger reinholen und dass wir auch die Selbstständigen reinholen und auch die Kassen integrieren für Architekten, für Apotheker und so weiter. Also wirklich eine Bürgerversicherung für alle.
Sie sind jetzt seit 20 Jahren Hauptgeschäftsführer. Wenn das keine neue Forderung ist, warum konnten Sie sich nie mit solchen Forderungen durchsetzen?
Die Rente ist, denke ich, das wirklich am wenigsten reformierbarste, was wir in Deutschland haben. Die funktioniert ja noch wirklich wie seit der Gründung. Also wir tun nach wie vor, als hätten wir Arbeiter, die alle an der Werkbank stehen, als gäbe es keine Computer, als gäbe es kaum Produktivität, als gäbe es keine Digitalisierung. Und es wird getan. Es wurde auch, die Rente wurde ja nie wirklich reformiert, weil alle so eine, ja, alles auch von ungleichem Besitzstanddenken getragen sind. Stell dich mal vor, Beamten, 1,8 Millionen, die sollen einzahlen die Rente. Natürlich ist da Widerstand und das ist schwierig.
Dann gibt es immer wieder den Blick ins Ausland, nach Österreich beispielsweise, wo jeder, der ein Erwerbseinkommen hat, in die Rentenkasse einzahlt. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, genau so soll es gehen, oder?
So soll es sein. Es gibt vernünftigere Modelle als in Deutschland. Mittlerweile vernünftigere, weil sie zeitgemäßer sind. Auch in der Schweiz, wenn man sich das anschaut. Auch in den Niederlanden muss ich überlegen. Niederlande bekommt jeder eine Rente, der dort eine gewisse Zeit seinen Wohnsitz hat. Das ist sogar beitragsunabhängig sozusagen. Dort ist Fürsorgeleistung, also das wir als Sozialhilfe bezeichnen, Altersgrundsicherung und Rente ist integriert. Also hochvernünftig. Alles denkbar, alles machbar. Theoretisch, praktisch muss man wirklich nur den Mut mal haben, politisch auch sich vorstellen zu können. Es geht auch ganz anders.
Auch in der Schweiz wird das Thema Rente heiß diskutiert. Da gibt es Vorschläge, beispielsweise zu sagen, wir kürzen die Rente oder wir erhöhen sie zumindest nicht weiter und wir erhöhen das Rentenalter. Mhm. Solche Vorschläge gibt es auch bei uns, das Rentenalter zu erhöhen, wurde sofort aber gleich wieder ad acta gelegt.
Das ist auch vernünftig. Diese Erhöhung des Renteneintrittsalters, darum geht es ja, ist nichts anderes als eine Rentenkürzung. Jeder weiß, viele schaffen das gar nicht, müssen dann aber Abschläge in Kauf nehmen. Und das ist genau der Spareffekt, den man will. Bei den einen zahlt man später aus, bei den anderen hat man es mit Abschlägen zu tun. Darum geht es in Wirklichkeit. Deswegen sagen wir, wir müssen an der Einnahmenseite was verändern, indem wir eben eine Bürgerversicherung aus dieser Rentenversicherung machen, indem wir auch, und jetzt kommen wir Richtung Schweiz, indem wir auch mal darüber nachdenken, dass man die Beitragsbemessungsgrenzen kappt.
Ich möchte bei einem anderen Punkt noch kurz bleiben. Geht es nicht im Grunde darum, das Renteneintrittsalter auch der steigenden Lebenserwartung anzupassen? Denn die ist im Vergleich zu 1948 um 70% gestiegen. Damals 65-Jährige wurden 14 Jahre noch, konnten sie von der Rente profitieren. Heute sind das locker 23 Jahre. Muss man da nicht reagieren?
Ja, kommt drauf an, worauf ich reagiere. Also wie sagt der Statistiker so schön, wenn jemand mit den Füßen im Eisschrank ist und im Kopf im Ofen, ist im Durchschnitt angenehm warm. Das heißt, bei der Lebenserwartung, die ist sehr unterschiedlich. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Ein Arbeiter, der schwer arbeitet, Menschen im niedrigen Einkommensbereich haben eine deutlich kürzere Lebenserwartung, leider, als jemand, der einen Bürojob macht, als jemand, der gut verdient. Wir wissen, dass arme Menschen im Moment rund 15 Jahre kürzer leben als wohlhabende Menschen. Heißt im Klartext, die müssten länger arbeiten, sterben dann relativ zügig, um aber den Reicheren, die lange leben, eine gute Rente zu finanzieren. Das kann es nicht sein. Wir brauchen, wenn dann überhaupt, flexible Antworten, aber eine einfache Erhöhung des Renteneintrittsalters wird der Problematik überhaupt nicht gerecht.
Ulrich Schneider in SWR1, Leute, wenn wir Paritätischer Wohlfahrtverband hören, dessen Hauptgeschäftsführer Sie sind. Viele Menschen können sich darunter erstmal gar nichts vorstellen. Was können wir uns darunter vorstellen?
Eine wahnsinnig vielfältige, bunte Gemeinschaft von Menschen, die sich in Vereinen zusammengetan haben, aber auch GmbHs gegründet haben oder sogar gemeinnützige Aktiengesellschaften. Insgesamt über 10.000 davon, die bei uns unter unserem Dach sind. Mit 40.000 Einrichtungen, also Kindergärten bis hin zu Hospizen, Jugendzentren, Altenclubs, alles Mögliche. Und wir vertreten deren Interessen politisch und wir bieten jede Menge Dienstleistungen, die sie brauchen, um ja vor Ort ihre ehrenamtliche, meist ja ehrenamtliche Tätigkeit zu organisieren.
Wie werden Sie finanziert?
Als Verband über Beiträge, ganz wichtig, also die je nach Wirtschaftskraft sozusagen, geben unsere Landesverbände und die großen Organisationen, die direkt bei uns Mitglied sind, einen Beitrag an uns. Und darüber hinaus verwalten wir Projekte für den Bund zum Beispiel, dass wir also hingehen und wir über uns läuft dann eine Förderung etwa. Nehmen wir ein Beispiel, psychosoziale Zentren für Folteropfer oder Ähnliches. Also ganz konkrete Projekte, wo die Bundesregierung sagt, bitte macht das, kümmert euch drum. Und auch dieses geht dann in unseren Haushalt mit rein, klar.
Ja, es gibt die unterschiedlichsten Organisationen und Vereine, die zu ihnen gehören. Vom Arbeiter-Samariter-Bund über die AIDS-Hilfe, SOS-Kinderdörfer, VDK, der Sozialverband. Aus Reutlingen hat sich Hans-Peter Häusermann gemeldet und fragt, wieso müssen denn die Mitgliedseinrichtungen des Paritätischen nicht bei den verpflichtenden Tarifverhandlungen sich mit den Gewerkschaften anschließen? Sie angemessen zu bezahlen wäre doch nur richtig. Und es kommt dann immer Argumente, ja, wir sind nur kleine Vereine und können da nicht mitmachen.
Also richtig ist, wir haben auch im Tarifgeschehen eine unheimlich bunte Landschaft bei uns. Manche haben Tarifverträge oder viele sogar Haustarifverträge dann häufig auch, wenn es größere Einrichtungen sind, richtig. Wo nach meinem Gefühl die Schwierigkeit am größten ist bei Einrichtungen der Jugendarbeit. Weil Jugendarbeit so schlecht finanziert wird, dass in der Tat es schwierig wird für die kleinen Vereine, davon auch wirklich gute Löhne zu zahlen, ist ein Problem. Und in dem Moment, wo ich dann trotzdem Tarifvertrag einen guten abschließen würde, wäre klar, dann bin ich in einem Jahr wahrscheinlich pleite. Und das heißt, hier ist das ungeheuer schwierig mit den öffentlichen Trägern, nennt sich das, also mit den Geldgebern, mit den Kommunen meist in Verhandlungen zu treten. Bitte macht die Finanzierung doch so, dass wir hier auch Gehälter anheben können. Und letztlich ist es dann immer die Refinanzierung, die die Hauptrolle spielt. Ja.
Gab es eine Zeit, wo sich das verändert hat? Denn früher war das, glaube ich, mal anders. Gab es da einen auslösenden Moment?
Es war Anfang der 90er Jahre. Da hat sich massiv alles verändert in dem Bereich. Vorher wurde unheimlich viel nach dem öffentlichen Tarif bezahlt. Das war einfach so, Punkt. Und Mitte der 90er wurde das ja bewusst aufgebrochen. Es wurden gerade im Pflegebereich wurden Gewerbliche zugelassen, im Gesundheitsbereich auch. Gewerbliche sollten kommen und der Staat setzt ja darauf, dass jetzt so eine Art Lohndumping einsetzt. Und dann waren Vereinigungen auch gezwungen, sich aus Tarifen zu verabschieden, weil es nicht mehr refinanziert wurde, zum Beispiel von den Pflegekassen in dieser Höhe. Und ich würde als Schnitt ansetzen, in der Tat Anfang der 90er, als man hier ja wirklich so ganz auf den Markt setzte, dass man hier auch Gehaltsstrukturen kaputt machte. Und jetzt stehen wir da und stellen alle fest, guck mal an, so wenig verdient eine Pflegekraft, so wenig verdient eine Erzieherin und schütteln den Kopf. Das sind Dinge, die waren politisch so gewollt.
In vielen Verbänden sind die Menschen auch ehrenamtlich engagiert und in den Vereinen sowieso. Setzt der Staat auch auf ehrenamtliches Engagement?
Er setzt darauf natürlich, aber er darf auch darauf setzen. Also wir können nicht alles auf den Staat schieben. Wenn ich mir jetzt gerade anschaue, bei dem Hochwasser, mit dem wir es zu tun haben, wenn da nicht wirklich die Ehrenamtler jetzt wären.
Der DLRG beispielsweise ist
im Katastrophenschutz. Die DLRG ist wirklich durch und durch ehrenamtlich geprägt. Der ASB ist durch und durch ehrenamtlich geprägt. Also unsere beiden großen Mitgliedsorganisationen in diesem Bereich. Oder wenn ich mir anschaue, als wir 2015 die große Zahl von Menschen haben, die uns geflüchtet waren. Es war ja ein gesellschaftlicher Aufbruch an Hilfsbereitschaft. Und auch bei der Pandemie jetzt, die Menschen helfen sich ja untereinander. Und das ist auch der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Davon lebt auch der Paritätische Wohlfahrtsverband. Das ist das, was er organisieren will. Der Staat darf es halt nur nicht ausnutzen. Er muss Bedingungen schaffen, dass die Ehrenamtlichen auch wirklich arbeiten können. Und da denke ich schon an bestimmte Vergünstigungen, die man in Zukunft lassen sollte. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass jetzt Soldaten überall freifahren dürfen mit der Bundesbahn, aber Menschen, die beispielsweise einen Dienst machen in der Pflege oder im Kindergarten nicht. Also das ist eine Ungleichwertigkeit, das geht nicht. Das Ehrenamt muss mehr gefördert werden.
Wir wollten uns darüber unterhalten, wie sich eine Gesellschaft verändert hat. Wir haben es jetzt gerade erlebt, die Pandemie, die Flutkatastrophe. Und Sie sagen, die Pandemie hat die Menschen nicht solidarischer gemacht. Wie meinen Sie das?
Na, eigentlich positiv sogar, denn sie waren schon vorher solidarisch. Also ich habe vorhin schon mal darauf hingewiesen, 2015, was sich da abgespielt hat, um geflüchteten Menschen zu helfen, wie alle auf den Beinen waren, sich bürgerschaftlich organisiert haben, gar nicht nach dem Staat groß gefragt haben, sondern gesagt, wir machen jetzt, ist unwahrscheinlich gewesen. Was die Pandemie anbelangt, auch hier, plötzlich in meiner Nachbarschaft selber sah ich dann Zettel an den Bäumen, braucht jemand Hilfe beim Einkaufen. Die Leute haben sich angesprochen auf der Straße, wenn sie den Eindruck hatten, man braucht vielleicht Hilfe und ähnliches. Also es war unwahrscheinlich, was ich da wieder erleben durfte. An einem anderen Punkt sind wir aber ebenfalls nicht solidarischer geworden. Das sehe ich dann sehr kritisch, was nämlich die Politik anbelangt. Man hätte ja denken können in der Pandemie, dass man jetzt gerade auch was für die Ärmsten tut. Bei denen, die wirklich mit Hartz IV kaum über den Monat kommen, dass man denen die Möglichkeit gibt, schnell Masken auch zu besorgen, schnell Desinfektionsmittel zu besorgen, dass man schnell die Familien ausstattet mit ein bisschen Computer, damit das Homeschooling klappt. Und wir haben auch festgestellt, die Tafeln, 2 Millionen Menschen ernähren sich von den Tafeln, die waren ja zu. Da wurde nichts gemacht. Und politisch wurden gerade die Ärmsten wieder erstmal wirklich fast völlig im Regen stehen gelassen. Und das war der Punkt, wo ich sagte, nein, wir sind offensichtlich nicht solidarischer geworden.
Es gab einen Anstieg von Arbeitslosen um 80% zeitweise im Bereich der Gastronomie. Wie sieht das aktuell aus?
Na, es ist so, dass wir feststellen müssen, dass die Pandemie etwa so 20% wirtschaftlich getroffen hat. Die haben wirklich weniger als vorher. Und wir müssen feststellen, dass insbesondere diejenigen waren, die ohnehin wenig verdienten. Sie haben Gastronomie genannt. Das sind ja keine Bombeneinkommen, die man da machen kann, wenn man dort Kellner beispielsweise. Es waren aber auch Gebäudereiniger, die ganze Leiharbeitsbranche. Das waren die ersten, die ihre Jobs verloren. Und Hunderttausende von 450-Euro-Jobs fielen sofort weg. Und das sind Jobs, auf die zum Beispiel Studenten oder auch manche Ältere, die zuverdienen müssen, dringend angewiesen sind. Das heißt, die Pandemie hat, was Einkommen anbelangt, diese Gesellschaft noch einmal gespalten. Die Armen wurden mehr und auf der anderen Seite sehen wir, dass nach wie vor, wenn ich mir Daimler anschaue, 1,6 Milliarden Dividendenausschüttung oder BMW und andere, da wurde richtig verdient, auch im Einzelhandel bei den großen Ketten.
Da hat ja die Vorsitzende des Sozialverbands VDK, der auch zum Paritätischen gehört, Verena Bentele, eine Vermögensabgabe gefordert. Ja. Betriebe und Menschen mit großen Vermögen sollten die zahlen. Sind verpflichtende Abgabeforderungen der richtige Ansatz oder können Anreize zu Spenden und Gemeinwohl eine Alternative sein? Wir erleben das jetzt gerade in der Flutkatastrophe. Es wird unglaublich viel gespendet von Privatpersonen. 10 Millionen Euro sind da beispielsweise von Zuschauerinnen und Zuschauern eines Fernsehsenders zusammengekommen.
Das wird bei den Pandemiefolgen nicht reichen. Wir haben Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen in den Kommunen, die sind bei 5 und 10 Milliarden Euro.
Die werden ja heute in der Politik beschlossen.
Und das heißt, wir müssen sehen, dass wir an Steuermittel auch herankommen. Und da hat Frau Bentele völlig recht vom VdK. Eine Vermögensabgabe wäre sicherlich der richtige Weg. Wir haben Firmen, die in dieser Pandemie richtig verdient haben. Wir haben Vermögende in Deutschland, die ihr Vermögen noch mal deutlich ausweiten konnten. Und da zu sagen, jetzt zeigt euch solidarisch, einen Teil davon brauchen wir, um ja wieder auch Infrastruktur und anderes herzustellen, ist nur ja ein Appell an Solidarität und ist ein das, was die Aufgabe eines Staates ist. Also er muss ja sehen, dass Vermögen auch halbwegs vernünftig sich verteilt und keiner auf der Strecke bleibt.
Gibt es natürlich die Gegenargumente, es würde zu Kapitalflucht aus Deutschland führen, Investitionen würden sinken, Arbeitsplätze fallen am Ende weg.
Aber wissen Sie, die höre ich jetzt seit 30 Jahren. Und da ist keiner geflüchtet. Wohin sollten die flüchten? Die Schweizer haben höhere vermögensbasierte Steuern als wir. Selbst die USA hat höhere vermögensbasierte Steuern als wir. Also mit anderen Worten, Deutschland ist nach wie vor ein außerordentlich günstiger Standort. Und wir müssen uns überlegen, Deutschland bietet eine super Infrastruktur. Gerade den großen Unternehmen hier in Deutschland. Und das muss denen auch was wert sein.
Wir sprechen über die Rente. Es kommen Hörerfragen rein aus Frankfurt beispielsweise von Achim Blank. Und der sagt, ja, wenn Sie jetzt dafür plädieren, dass auch die Beamten einzahlen sollen, dann verringert sich die Rente doch im Grunde für jeden Einzelnen.
Nein, erstmal habe ich eine breitere Bemessungsgrundlage. Und ich habe für alle die gleichen Bedingungen. Ich will wirklich absolut keine Neiddiskussion führen, aber wir haben im Moment die Situation, dass ein Beamter nach 40 Dienstjahren etwa 70% seines früheren Gehaltsniveaus dann hat. Und beim normalen Rentnerinnen und Rentner ist das jetzt nach 40 Versicherungsjahren unter 50%. Also das muss sicherlich gerade gerückt werden. Und wir müssen eine solche Bürgerversicherung durch weitere Elemente ergänzen, damit genau das, was der Hörer sagt, nicht passiert. Wir müssen die Beitragsbemessungsgrenze, wie das heißt, kippen, so wie das in der Schweiz auch der Fall ist. Das heißt, es ist ja im Moment so, dass egal wie viel jemand verdient, der kann Millionen verdienen, er zahlt ja höchstens bis zu einem Einkommen von 7.100 im Monat Rentenversicherungsbeiträge. Und das kann man natürlich kippen, dann zahlt jemand richtig viel. Und dann muss man aber wieder in der Schweiz auch rangehen und sagen, dann kommt auch ein Deckel drauf, es gibt eine Höchstrente. Und dann hätten wir ein Solidaritätsprinzip in der Rente, womit wir auch allen eine halbwegs anständige Rente zukommen lassen könnten.
Über die Schweiz haben wir gesprochen, über Österreich haben wir gesprochen, Schweden wird auch immer lobend erwähnt. Staatsfonds werden da praktiziert. Und in den vergangenen 10 Jahren hat es zumindest mal eine zweistellige Rendite abgeworfen. Mhm. Es gab dann während der Finanzkrise große Einbrüche. Jetzt gibt es einen Vorschlag, soll der Staat bei Geburt eines Kindes 4.000 Euro in einen Staatsfonds anlegen. Das Geld bleibt dort bis zum Renteneintritt. Erst dann wird ausgezahlt. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Ich habe zwei große Bedenken. Das eine ist wirklich, dass man hier dann in Aktienmärkte und anderes reingehen muss, um das Geld anzulegen. Und ich halte unser Umlagesystem für das stabilere. Die Menschen haben keine Lust drauf, zu Recht, dass ja ihre Alterssicherung letztlich irgendwo an der Börse erwirtschaftet wird. Das ist denen zu unsicher. Kann ich auch verstehen. Das andere, wo ich ein großes Bedenken habe, wenn man anfängt jetzt von klein an, also wenn Menschen geboren wird, bereits einen Fonds aufzubauen, der muss ja erwirtschaftet werden. Das muss die mittlere Generation machen. Die wird dadurch überlastet. Sie muss aufbauen, diesen Staatsfonds für die Kleinsten. Sie muss die Rentnerinnen und Rentner, die jetzt schon Rente sind, finanzieren und müssen ihre eigene Rente erwirtschaften. Also das würde die mittlere Generation, so eine Sandwich-Situation in diesem Falle, völlig überfordern. Deswegen bin ich da sehr skeptisch.
Es gab Modelle, die haben das mal durchgerechnet. Also wenn man auf den Aktienindex der vergangenen 50 Jahre schaut, durchschnittliche Rendite 8%. Und wenn man die Inflation noch mit einberechnet, dann sind es 6% jährlich. Und damit würden dann ursprünglich aus diesen 4.000 Euro am Ende insgesamt 200.000 Euro werden.
Ja, das ist genau das, was jeder Anlageberater immer erzählt, wenn er einem eine Aktie verkaufen will. Also ich selber bin da außerordentlich skeptisch. Das bleibt immer ein Glücksspiel. Jeder Pokerspieler kann in die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dass sie einen Gewinn machen. Es bleibt am Ende eine unsichere Bank. Und wenn eines nicht passieren darf, dass wir die Rente unsicher machen. Und deswegen, das Umlagesystem ist das sicherste. Während der Finanzkrise haben wirklich alle, die mit Fonds agierten, mit Neid auf Deutschland geguckt, dass wir an der Stelle erstmal kein Problem haben.
Sie plädieren für ein erhöhtes Rentenniveau. 53% haben Sie mal gesagt. Mhm. Das steht bei der Linken im Wahlprogramm. Mhm. Da sind Sie, glaube ich, auch Parteimitglied. Sie widersprechen dem Vorwurf, Parteipolitik zu machen. Mhm. Was ist es denn dann?
Na, ganz einfach, das sind die Positionen unseres Verbandes. Unser Verband ist parteipolitisch völlig unabhängig. Wir verbieten keiner Partei, uns durch unseren Vorschlägen anzuschließen. Und davon abgesehen ist es nicht lediglich die Linke, die über 50% fordert, es ist der Deutsche Gewerkschaftsbund. Würden Sie jetzt sagen, der Deutsche Gewerkschaftsbund macht Parteipolitik für die Linken, dann wird es ja absurd langsam. Also deswegen, das Argument kann man, glaube ich, oder sag mal, den Verdacht relativ zügig abräumen.
Wir haben eben über den Katastrophenschutz gesprochen, kurz über DLRG. Und Sie sagten dann, als das Mikrofon aus war, Sie sind auch betroffen mit der Lebenshilfeeinrichtung in Sinzig, wo sich eine furchtbare Tragödie abgespielt hat. 12 Menschen kamen ums Leben in den Fluten. Was haben Sie von dort gehört?
Ja, es ist eine Mitgliedseinrichtung bei uns, eine Einrichtung der Lebenshilfe. Und natürlich habe ich mich dann auch sachkundig gemacht. Es ist wirklich völlig tragisch, was da gelaufen ist. Das Wasser kam in einer ungeheuren Geschwindigkeit, sodass wirklich für die Menschen vorher überhaupt keine Chance da war, zu entkommen. Es war auch keine Chance, sie zu warnen und zu retten in der Kürze der Zeit für die vor Ort, die dort Dienst hatten. Und ja gut, es wird versucht, gerade die auch betroffen sind, psychologisch auch zu betreuen. Es ist ein wahnsinniger Hammer, muss man sich vorstellen, sowas miterlebt zu haben oder involviert auch gewesen zu sein. Wir gucken auch bezüglich Presse und sonstigen Dingen, da ist unser Union Versicherungsdienst tätig, der hier auch dann hilft, dass man das in der Kommunikation richtig gestaltet. Denn man kann sich vorstellen, dass einige Boulevard-Pressevertreter schon sehr, sehr aggressiv und auch ja, wenig zurückhaltend auftreten, vorsichtig formuliert. Und da
wie
muss man Menschen sicherlich
reagieren?
Auch schützen. Und ja gut, es ist eine Tragik, ungeheure Tragik. Und wie groß für uns im Verband jetzt, im Paritätischen in diesen Gebieten der Schaden ist, können wir noch gar nicht sagen. Wir haben noch nicht zu allen Mitgliedsorganisationen Kontakt bekommen. Wir wissen auch nicht, da wo zum Beispiel evakuiert worden ist, welcher Schaden ist nach der Evakuierung eingetreten. Eines ist jedoch ganz klar, Das wird keine Sache jetzt von Wochen, sondern von Monaten sein, wenn ganze alten Pflegeheime evakuiert werden oder Behindertenwohnheime. Sie werden ja nicht in 3-4 Wochen zurückkehren können. Da müssen Einrichtungen wahrscheinlich auch neu gebaut werden und Ähnliches. Das heißt, wir brauchen jetzt Lösungen auf Jahre. Da werden wir also in den nächsten Wochen ungeheuer gefordert sein.
Ganz viele Themen werden jetzt diskutiert. Sowohl der Katastrophenschutz, wie man besser warnen kann, dann natürlich auch Versicherungsschutz, wie man damit umgehen kann und natürlich der Schutz der Menschen. Mhm. Wie gehen Sie in so einer Katastrophe, wie gehen Sie da logistisch vor?
Ja, logistisch sind das bei uns ja insbesondere der Arbeiter-Samariter-Bund und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die jetzt vor Ort ist. Dann auch einer unserer Mitgliedsorganisationen, nämlich die Rettungshunde, die auch bei uns Mitglied sind, sind natürlich vor Ort. Das sind alles Organisationen wie Rettungshunde oder ASB, die normalerweise im Ausland dann aktiv sind, aber jetzt bei dieser Katastrophe dann in Deutschland aktiv. Sie sind jetzt vor Ort dabei und helfen ganz praktisch den Menschen und versuchen eben überhaupt die Wege wieder freizukriegen. Wir müssen im Hintergrund jetzt sehen, wie wir auch die Infrastruktur auf Dauer wieder aufrechterhalten können. Das heißt, neben den Hilfen, die für Familien jetzt zu leisten sind, ist die Frage, was passiert denn mit dem Pflegeheim, das jetzt abgesoffen ist? Was passiert mit einem alten Club? Und was passiert mit dem Kindergarten? Das muss ja irgendwann auch wieder ans Laufen gebracht werden. Wir bemühen uns da ganz praktisch im Moment, sind mit öffentlichen Stellen im Gespräch, welche Hilfen da geleistet werden können. Wir sind auch mit Banken im Gespräch und sind im Gespräch mit dem Finanzministerium, wie Liquiditätshilfen geleistet werden. Das ist ja so, das ist ja Personal dran an den Vereinen. Und die Gehälter müssen ja gezahlt werden. Also wie kann man jetzt überhaupt eine Brücke schaffen, dass diese Vereine am Leben bleiben? Das ist das, was uns auch jetzt neben der ganz konkreten Not der Menschen bewegen muss. Sonst schaffen wir uns das nächste Folgeproblem. Das ist das, was wir als Verband jetzt machen. Neben natürlich eigenen Spenden aufrufen. Wir sind Mitglied bei Aktion Deutschland hilft. Da unterstützen wir die Aufrufe. Und wir haben auch als Paritätischer einen eigenen Aufruf jetzt gestartet, wo es dann um Hilfen geht für konkrete Einrichtungen.
Uri Schneider in SWR1 Leute, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbands. Als Norbert Blüm, 1986 war das, glaube ich, sagte in einer Werbekampagne für die Rentenversicherung, die Rente ist sicher. Haben Sie ihm das geglaubt?
Ach nee, eigentlich da schon nicht mehr. Also man geglaubt, nicht geglaubt, die Rente ist ja auch sicher. Er hat ja nicht gesagt, wie hoch sie ist. Und die Rente wurde ihm nach Norbert Blüm immer sicherer gemacht, indem man einfach die Leistung immer weiter schmälerte. Man hat einen Riester-Faktor eingeführt in der Berechnung, ein sogenannter. Es gab einen Demografiefaktor, der eingeführt wurde. Und alles dieses hatte zum Sinn, das Rentenniveau langsam aber sicher auf Talfahrt zu schicken, um, jetzt kommt's, die Rente sicher zu halten. Unter dem Motto, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber ich denke, damit hat man genau das getan, was wir heute als Problem erleben, dass die Menschen nämlich zutiefst verunsichert sind, wird die Rente für mich mal reichen? Das ist ein Ergebnis politischer Entscheidung.
Es war ja damals schon abzusehen, dass diese Alterspyramide, wie wir sie alle aus den Schulbüchern noch kennen, so nicht mehr bestehen bleibt. Und es geht dann nur entweder über Zusatzeinnahmen oder Ausgabensenkungen oder eine Kombination daraus. Mhm. Und man hat den Eindruck, je näher eine Maßnahme an die Generationengerechtigkeit im Sinne der Gleichbelastung aller Generationen rankommt, desto unpopulärer wird's. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Na, es gibt ja nicht die Generationengerechtigkeit. Also die Generationen sind ja nicht homogene Gruppen. Also jemand, der ein junger Mensch ist und der weiß, er wird von seinen Eltern mal ein paar hunderttausend oder sogar Millionen erben, ist ja in einer völlig anderen Situation, Stichwort Generationengerechtigkeit, als jemand, der Kind ist in einem Arbeiterhaushalt, wo überhaupt nichts vererbt werden kann. Und auch bei der Generation, die versorgt in Anführungsstrichen werden muss mit Renten, ist ja wirklich die Situation extrem unterschiedlich. Deswegen halte ich den Begriff Generationengerechtigkeit für etwas verfehlt. Es gibt Konflikte, aber die liegen zwischen Arm und Reich und nicht zwischen Alt und Jung.
Wie lässt sich denn, was sind die besten Stellschrauben, um das Thema wirklich in den Griff zu bekommen? Senkung der Jahresrente oder Verzicht auf Erhöhungen, um die Ärmsten zu unterstützen? Ist ja ein Vorschlag, der immer wieder fällt.
Also um das Thema in den Griff zu bekommen, vielleicht 3-4 Maßnahmen. Erstens, wir brauchen, da haben wir aber schon drüber gesprochen, brauche ich nicht mehr ausführen, die Umstellung auf eine echte Bürgerversicherung, wo alle drin sind. wir müssen uns überlegen, ob wir nicht den Solidargedanken stärker nach vorne rücken sollten, dass wir nämlich die Beitragsbemessungsgrenze wieder deutlich erhöhen oder sogar ganz abschaffen, aber eine Höchstgrenze einführen bei Renten. Das wäre das zweite Moment, wie dann auch tatsächlich Dinge finanzierbar bleiben. Ein letzter Punkt wäre, dass wir auch wirklich eine verlässliche Mindestrente garantieren und nicht mit solch komplizierten Sachen wie Grundrente und sowas arbeiten, sondern wirklich eine Mindestrente, die vor dem Gang zum Sozialamt schützt. Dazu braucht man Geld. Und wir müssen eines sehen, wenn wir über die demografische Entwicklung sprechen, die natürlich finanziell belastend ist. Deutschland ist seitdem aber auch wesentlich produktiver geworden und macht wesentlich mehr Reichtum. Wir haben die Mittel.
Herr Schneider, jeder Ihrer Vorschläge ist ja nicht neu, ist vielfach diskutiert worden und es scheitert dann jedes Mal. Haben Sie den Eindruck, es gibt einfach eine grundsätzliche Blockadehaltung in der Politik beim Thema Rente oder was ist die Ursache?
Na, wir haben das Problem, dass bei der Rente und warum unsere Vorschläge scheitern bei der Rente, seitens der Wirtschaftslobby massiv darauf geachtet wird, dass keine Beitragserhöhungen stattfinden. Es wurde ja ein Deckel eingezogen, 40% für alle Sozialbeiträge drüber darf es nicht gehen. Und da wird weiterhin Lobby gemacht, bis hin dann auch zu solchen Vorschlägen wie Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 68. Das soll ja lediglich der Beitragsstabilität dienen, nichts anderes. Und wir haben außerdem von dieser Lobby her wahnsinniges Engagement dafür, dass auch Steuerzuschüsse höchst übersichtlich bleiben in die Rente rein, dass auch hier der Hebel nicht angepackt wird. Und gegen diese Lobby ist ganz schwer, eine vernünftige Rentenpolitik zu machen, ganz einfach. Und ich bin der festen Überzeugung, das soll jetzt nicht populistisch sein, ich bin der Überzeugung, dass wenn alle unsere Bundestagsabgeordneten in die Rentenkasse einzahlen müssten und hieraus ihr Geld kriegten später, hätten wir auch eine komplett andere Rentenpolitik.
Wir wollten noch Höreranfragen angehen. Aus Wellendingen hat uns zum Beispiel Klaus Andrich geschrieben. Er schreibt, seit 6 Jahren ist er Rentner. Rentner hat 30% Abzüge von seiner Bruttorente für Steuern und soziale Abgaben. Und was er dann schreibt, was noch schlimmer ist, für die hinterbliebenen Rente seiner verstorbenen Frau muss er Krankenkassenbeiträge zahlen für eine Tote. Wie ist das zu erklären?
Na gut, es ist eine Rente, die ihm zufließt. Es ist ja nicht die Rente seiner Frau, die verstorben ist, sondern es ist eine Rente, die er bekommt aus dem Anlass heraus, dass seine Frau verstorben ist. Und das ist ein Renteneinkommen und dieses Renteneinkommen unterliegt dann, wie alle Einkommen, im Zweifelsfall auch Sozialversicherungsabgaben im Grundsatz und Steuern.
Auch wenn es unlogisch klingt, ist es demnach wohl logisch.
Ich finde es gar nicht so unlogisch, denn das Einkommen kommt einem Menschen ja zu. Und das Einkommen, was mir zukommt, muss ich dann im Zweifelsfall auch versteuern. Es ist so ähnlich die Diskussion wie bei der Erbschaftssteuer, wo man alle sagen, aber das ist das Geld eines Verstorbenen, der hat es auch schon mal versteuert. Nein, das Geld ist nicht das eines Verstorbenen. Das Geld ist in dem Moment, wo ich es erbe, mein Geld. Und wenn es mein Geld ist, dann muss ich es auch versteuern. Ich habe es noch nicht versteuert.
Andere Frage aus Geislingen von Michael Rahnefeld. Und zwar, Menschen, die für das Alter vorgesorgt haben, werden vom Staat um ein Fünftel ihrer Ersparnisse betrogen, weil sie 10 Jahre lang für die Ersparnisse Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil der Kranken- und Pflegekasse zahlen müssen. Was können Sie dazu sagen?
Also, es ist ja so, dass es unsere Krankenversicherung sicher nun irgendwie finanzieren muss. Und dass alle Mitglieder einer Krankenversicherung auch Krankenversicherungsbeiträge zahlen sollen. Wir müssen auch sehen, dass der größte Teil aller Ausgaben der Krankenversicherung ist naturgemäß für ältere Menschen und chronisch kranke Menschen. Da sind also auch Rentnerinnen und Rentner ganz stark dabei. Und ich denke, das System ist so im Prinzip erstmal okay.
Haben Sie noch eine private Vorsorge?
Nein. Ich habe keine private Vorsorge, also Altersvorsorge habe ich nicht. Ich habe auch keine private Krankenversicherung, nein.
Aktien?
Eine von der Telekom, da bin ich reingefallen damals auf diese ganzen Werbeversprechungen. Liebling Kreuzberg, der uns ja erklärt in vielen Spots, wenn wir nicht völlig vertrottelt sein, müssen wir jetzt Aktien kaufen. Da dachte ich, na dann hol mal eine oder zwei, also Mehr habe ich da auch nicht so. Spaß war das eher. Nein, ich bin nicht so der Aktientyp, absolut. Ist ja auch so, Aktien lohnt sich nur für Menschen, die wirklich sich aussuchen können, wann sie die Aktien auch versilbern. Aber die meisten Menschen, wie ich auch, sparen ja auf ein bestimmtes Ziel hin. Sie wollen Urlaub machen, sie brauchen eine neue Küche irgendwann, die sie finanzieren müssen. Und das ist dann am bestimmten Punkt da. Und dann kann man nicht sagen, oh, der Kurs ist gerade so schlecht, wir verschieben den Urlaub mal um ein Jahr. Oder die meisten Menschen sind nicht so wohlhabend, dass es für sie eine vernünftige Anlage ist, in Aktien reinzugehen.
Vielleicht können wir die Frage von Heinz Walter noch mit reinnehmen. Er kritisiert, dass der Durchschnittsverdienst als Grundlage für Rentenpunkte hergenommen wird. Und er sagt, die meisten Schwerarbeiter, wie bei ihm, haben in gerade mal 30 Punkte und das aus 38 Arbeiterjahren.
Ja, Riesenproblem an zwei Ecken. Das Problem ist, dass unser Rentensystem nicht die Lohn- und Gehaltsschere ausgleichen kann im Prinzip. Die Probleme liegen auch im Arbeitsmarkt, in nämlich zu geringer Entlohnung bestimmter Menschen, bestimmter Berufsgruppen, bestimmter Tätigkeiten. Und dann kommen auch entsprechend weniger Rentenpunkte zusammen. Das heißt, eigentlich muss das Problem am Arbeitsmarkt gelöst werden. Das ist auch einer der Gründe, warum wir als paritätischer 13 Euro Mindestlohn zum Beispiel fordern, weil sonst wirklich für die Rente völlig belanglos wird, ob man arbeitet oder nicht. Und später beim Rentensystem in der Tat, um das Problem aufzugreifen, wäre es denkbar, und wie es ja zum Teil auch gibt es Mechanismen, dass man allzu geringe Einkommen dann höher bewertet. Und daran müssen wir noch arbeiten. Das ist das, was ich als Mindestrente bezeichnet hatte vorhin.
Also wir haben über vieles sprechen können. Das Thema Rente werden wir nicht lösen können. Aber den ganzen Tag in SWR1 weiterhin sind unsere Experten für Sie am Telefon. Schauen Sie rein über swr1.de. Informieren Sie sich. Ich sage herzlichen Dank an Ulrich Schneider.
Nichts zu danken.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.